Bist du traurig und allein? Dann schalt sofort dein Radio ein. Schlechte Gefühle gehen geschwind, weil Thomas und Benjamin bei dir sind. 103,2, die traumatisierende Morning Show.
Einen schönen guten Morgen da draußen an alle Leute, die schon wach sind an diesem frühen Morgen. Mein Name ist Thomas Freitag und heute begrüße ich an meiner Seite meinen Co-Moderator. Er möchte nicht bei seinem vollen Namen genannt werden, deswegen komme ich seinem Wunsch nach und begrüße hier Just Olli.
Schön, dass es nach 20 Jahren jetzt endlich klar ist. Hallo Thomas.
Ja, guten Morgen, Olli. Du heute hier, wie kommt's? Also, ich meine, erstmal danke an dich, weil du hast mich ja jetzt in meinem Urlaub fabulös nicht nur ersetzt, sondern würdig vertreten und die Leute da draußen rasten aus. Olli, 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 habe ich es skandieren hören am Alexanderplatz.
Ja.
Damals, wo die Leute so ausgerastet sind, da, weißt du noch, hier mit Helmut Kohl und Walter Momper.
Ja, ja, das war ungefähr ein Drittel von dem, was jetzt los war.
Wenn überhaupt, also wie die Leute da wirklich rumgeschrien haben. Man hat ja nicht mal den Satz zu Ende hören können, so, heute ist ihre Ausreise. Ja, und man hat ja nicht mal gehört, ob er sagt, bewilligt worden. Er hätte auch sagen können, abgelehnt worden, aber die Leute sind ausgerastet. Und
ja, ja, ja.
Das war ein Furz gegen den Ausraster, der jetzt gerade war, als du mich in der Morningshow vertreten hast.
Ja, darum, also ich werde jetzt auch, ich bin ja heute noch mal dabei, um die Sache, um die Lage da draußen wieder ein bisschen abzukühlen, werde ich dann mal wieder ein paar Folgen Pause machen, damit sich die Lage wieder ein bisschen beruhigt in dieser Stadt oder in diesem Land.
Ja, eben. Ist aber auch gut, also ich sag's ja immer wieder, eigentlich machst du es richtig, ne? Dadurch, dass du faul sein kann sich lohnen, weil dadurch, dass du dich so im Hintergrund hältst, machst du dich rarer, interessanter und man freut sich da mehr, wenn du mal kommst. So, weißt du, wenn man so omnipräsent ist wie ich, ist ja kein Wunder, dass dann irgendwann kein gutes Feedback mehr kommt. Aber also, so wie du das machst, ne, auch, dass du auch überhaupt nicht bei Feedback reinschaust, ne, und dich überhaupt nicht damit befasst, ja, deswegen lebst du sorgenfreier als ich.
Ja. Und anstatt von mir zu lernen, habt ihr irgendwann mal gedacht, was machen wir denn? Olli macht das, macht sich so rar, er ist so faul und das kommt aber gut an. Was machen wir denn? Wir machen einfach jeden Tag eine Morningshow.
Ja. Oh, das ist ein gutes Thema, Olli. Also erstmal jetzt hier das Tagewerk, ne? Eine Wasserstandsmeldung zum Wetter. Es ist, der Frühling versteckt sich noch sehr, habe ich das Gefühl. Also wenn ich so die letzten
Hinterwolken.
Ja, hinter Wolken, genau. Also wenn ich mir so die letzten Tage anschaue, so gerade was da über Pfingsten los war, da denke ich mir so, also wir sind jetzt schon mitten im Juni, es geht jetzt langsam auf Sommer zu und Olli, fühlt es sich für dich an wie Sommer? Also freust du dich auf den Sommer?
Also ja, ich freue mich natürlich auf den Sommer, aber von mir aus können die Temperaturen so bleiben. Ich bin nicht so der Ü30-Typ, um das mal so zu sagen. Ja. Tatsächlich fangen aber die Peak-Temperaturen dieses Jahr tatsächlich offensichtlich sehr spät an, weil wir haben jetzt Pfingsten vorbei und es waren noch keine, ja, also ich glaube, wir hatten noch keine 27 Grad oder so. Ich glaube, das Höchste waren irgendwie 25 Grad jetzt irgendwann mal ein paar Tage oder einen Tag. Und das war's. Zum Beispiel gestern oder Pfingstmontag war das gestern, ich bin so durcheinander, keine Ahnung. Pfingstmontag waren die Temperaturen irgendwie sogar im 12er bis 15er Bereich irgendwie noch. Also ganz weit vom Sommer entfernt, was das Gefühl angeht. Aber es sind so die Temperaturen, die ich angenehm finde. Ich muss nicht, weißt du, für mich als jemand, der knapp 110 Kilo mit sich rumtragen muss, sind so Temperaturen jenseits der 28 Grad schon sehr anstrengend.
Das heißt also, wenn jetzt zum Beispiel draußen irgendwas passiert und man sagt, ruf die 110, dann kommst du um die Ecke, ja?
Nee, ich glaube, du hast mich falsch verstanden. Lassen wir das.
Ich bin jetzt auch nicht der Typ, der irgendwie sagt, irgendwie ich kann nur bei über 30 Grad existieren. Also das nervt mich dann auch so zum Beispiel. Bei mir war das immer so, wenn ich zum Beispiel Urlaub habe und den Urlaub in Berlin verbracht habe, ja, so noch auch so zu Single-Tagen, dann saß ich zu Hause und hab mich mega geärgert. Mensch, draußen ist so schönes Wetter, du musst rausgehen, sonst verpasst du was. Und dann gehe ich aber raus und dann ist es so eine sengende, drückende Hitze. Und das Problem bei uns hier in Berlin ist ja auch, wir haben ja immer so feuchte Sommer, also so schwül. Und es ist ja dann keine angenehme Hitze, sondern es ist einfach nur drückend, dass ich dann freiwillig zu Hause bleibe. Das ist dann so dieser Cocktail aus den Gefühlen. Einerseits denkst du, aber du musst rausgehen, draußen ist das Leben, jetzt ist Sommer, das schlechte Wetter kommt schneller wieder zurück, als wir wollen. Und gleichzeitig denkt man so, nee, ich will ja gar nicht. Also weil
draußen ist das Leben. Und wenn du dann rausgehst, merkst du, nee, draußen ist Dürre und Tod. Ja. Da ist jetzt eigentlich jetzt ist eigentlich so die perfekte Temperatur, so zwischen 15 und 20 Grad. So, das ist so eigentlich die Temperatur, wo man sagt, geh raus, genieß das Wetter, wenn es trocken ist. Vor ein paar Tagen, ich glaube anfangs vom Pfingstwochenende, war ja so ein übelster Regenschauer hier in Berlin und ich war auf der Autobahn. Ich war nicht nass, ich war Wasser. Ich war wirklich, das ist dann auch wieder nicht schön. Ja, aber ich glaube, den Bäumen hat's gut getan. Aber ich bin ja kein Baum. Also mir hat es nicht so gut getan. Aber jetzt die Temperaturen, wie sie zum Beispiel Pfingstmontag waren, war top.
Ja, und jetzt so waren wir so um die 15 Grad gerade. Und es soll aber wieder schöner werden, auf alle Fälle für euch da draußen. Ne? Aber das Pfingstwochenende war auch wieder so, man war draußen, es war sehr windig. Und wenn kein Wind war, dann war es wieder schwüldrückend. Also im Prinzip, ich bin nicht von der Stelle gekommen, weil in dem Moment, wo schwüldrückend war, habe ich die Jacke ausgezogen. Dann kam der Wind, dann musste ich mich wieder einpacken und das ging im Sekundentakt.
Und da standst du an einer Stelle und hast die Jacke an und ausgezogen?
Ja, ich bin nicht vorangekommen.
Krass.
Ja, deswegen, also das war mein Pfingstwochenende, weil ich habe jetzt nicht so viel erlebt.
Okay. Ihr macht ja immer die A100-Meldungen. Da bin ich heute nicht vorbereitet, muss ich gestehen. Ich habe nicht geguckt, was da heute los ist.
Ich habe, da ist so, da wurden jetzt Dreharbeiten für Indiana Jones 6 gemacht, habe ich gehört. Und quasi der Harrison Ford rennt wie im ersten Teil vor so einer großen Steinkugel weg. Die ist aber so groß, dass sie die komplette A100 einnimmt. Das kann dauern. Das kann auch ein bisschen.
Sind deswegen die Brücken abgerissen worden, damit man diesen Film da drehen kann?
Ja, richtig, Olli, genau das. Also, das haben sie natürlich nicht kommuniziert, weil sonst wären ja wieder alle ausgerastet. Von wegen hier
Riss in der Brücke, bla bla, ja. Da hat wieder der Euro wieder mitgespielt. Da kommt die Filmindustrie, sagt hier, ich gebe euch einen Müllwagen voll Geld, macht mal die Autobahn weg, wir wollen hier drehen.
Ja. Und apropos, Olli, jetzt ist eine super Überleitung, die du da wieder machst, ne? Filmindustrie. Warum wir beide heute überhaupt zusammensitzen, ja, ist. Wir waren zusammen im Kino, wir haben es schon in der letzten regulären Rotz und Wasser-Folge angekündigt, dass Olli und ich zusammen ins Kino gehen und wir sind aktueller denn je, weil der Film lief seit Anfang Mai, ja, also jetzt haben wir haben nicht nur Verkehrs- und Wettertipps für euch, wir haben auch Film-News für euch, wahrscheinlich läuft der Film schon gar nicht mehr im Kino, wir haben Final Destination 6 im Kino geguckt.
Und Warnung, Spoiler-Alarm, jeder, der noch gucken will, sollte jetzt abschalten, weil ich werde definitiv hier sehr, sehr viel, ja, verraten. Also, wer den Film wirklich noch gucken will, wir nehmen hier kein Blatt vom Mund.
Das will ich jetzt auch sagen, wir spoilern hier, bis der Notarzt kommt. Also, der erste Spoiler, der ist eigentlich schon der krasseste, alle werden sterben.
Ja, es ist... Ja, war ja auch bei Teil 5 so.
Ja, ich wollte gerade sagen, wenn man jetzt sagt, bei Final Destination alle sterben am Ende, glaube ich, ist keine Überraschung, weil bis auf so die ersten Teile sterben eigentlich am Ende immer alle, ne? Ich glaube, ab Teil 3 gibt es keinen Überlebenden mehr bis zum Schluss.
Habe ich tatsächlich nicht ganz so auf dem Schirm, aber kann gut sein. Wenn ich mal kurz die Story kurz umreißen darf. Wir fangen hier auch wieder mit einer Vorahnung an, also mit einer riesen Katastrophenszene. Wir befinden uns aber diesmal in den 50ern, glaube ich, und auf einem damals natürlich hochmodernen in so einem Aussichtsrestaurant, sage ich mal. Ihr kennt es bestimmt, dieses auf der Plattform ganz oben, dieses drehende Restaurant, so ein Hotel, so ein Restaurant ist es in dem Fall auch. Dreht sich zwar in dem Fall nicht, aber genauso impulsiv und groß und gefährlich in dem Fall auch. Dort befindet sich ein junges Ehepaar, weil der Ehemann genau an dem Punkt der Frau einen Heiratsantrag machen möchte, die übrigens auch schwanger ist, was wir denn da auch erfahren. So kurz bevor es dazu kommt, hat die junge Dame da diese katastrophale Vorahnung von dem Glasboden, der einbricht und dann eine Kettenreaktion auslöst. Eigentlich ausgelöst durch eine Münze, die der Junge von oben runterwirft und irgendwie ins wie sagt man,
ins Ventilatorensystem, Belüftungssystem.
Ins Ventilatorensystem gerät und dort einigen Schaden anrichtet. Auch eine Kettenreaktion auslöst, der Boden bricht durch, der Fahrstuhl stürzt ab, die Kuppel fliegt natürlich um und keine Ahnung. Jeder in diesem Restaurant stirbt. Und ganz am Ende, die Frau kann sich bis zum Schluss noch mit so einem Jungen dort irgendwie am Leben halten, aber ganz am Ende stürzt sie auch ab. Da endet dann ihre Vision und sie verhindert natürlich die Katastrophe, sagt, wir müssen hier alle raus. Und dann endet die Anfangssequenz des Films, sage ich mal. Und wir sind dann in der Gegenwart und um es mal so zu sagen, der Plot des Films ist eigentlich, dass alle, die sie da in dem Restaurant gerettet haben, innerhalb der nächsten 40, 50 Jahre dann auch hingerafft wurden. Das erfahren wir aber nur theoretisch. Hier hat der Film sehr viel Kill-Szenen-Potenzial verschenkt, finde ich. Dafür viel mehr Story gemacht. Und wir sind jetzt in der Gegenwart, wo nur noch diese alte Verrückte, wie dies mittlerweile genannt wird, diese junge Dame, die damals in dem Restaurant diese Katastrophe verhindert hat. Sie wäre jetzt eigentlich dran, hat sich aber in einer Art Festung verschanzt, um dem Tod zu entrinnen, was sie bis jetzt auch erfolgreich geführt hat. Aber an der Stelle kann der Tod natürlich nicht weitermachen und die Familie, ich nenne es mal so, keimte weiter und sie hat natürlich Kinder bekommen, die Kinder haben Kinder bekommen, Eltern bekommen, bla bla bla, die Familie ist ausgewachsen und der Tod konnte ja nicht weitermachen, weil der Tod geht ja immer dieser Reihenfolge nach und die stockt jetzt praktisch bei ihr, weil sie sich dem Tod all die Jahre erfolgreich widersetzen konnte.
Ja, und da würde ich ganz kurz ja, reingrätschen, gerne. Olli, weil du jetzt wirklich fast den ganzen Film noch erzählst. Vielleicht wollen die ja doch noch ein paar sehen, auch wenn wir spoilern. Also, eine Sache muss man noch sagen, weil du meintest, in der Vision, wie man es bei jedem Final Destination-Film am Anfang kennt, ne, dann wird ja die Katastrophe verhindert. Das erfahren wir in diesem Film. Ja, man muss ja auch sagen, das ist jetzt Teil 6. Teil 1 erschien vor 25 Jahren. Der letzte, Teil 5, den wir beide ja auch sehr, sehr gut fanden, der ist von 2011. Das heißt, wir hatten jetzt fast 15 Jahre Pause in diesem Franchise. Und natürlich sind wir ja auch in die Erwartungen reingegangen. Also, in einem Final Destination Film geht man ja eigentlich rein, um zu man will ja die Kills sehen. Wie kreativ sind sie?
Genau.
Wie rafft die Leute dahin? Man erwartet ja in dem Sinne keine Story. Da möchte ich gleich noch mal was zu sagen. Und natürlich erwartet man auch jedes Mal, man will nicht immer das Gleiche sehen. Also es gibt wahrscheinlich Leute, die primitiv sind. Nicht primitiv, sondern eher genügsamer, sagen wir mal so. Denen es egal ist. Aber dann gibt es ja immer noch so Leute, die sagen irgendwie, ja, ist ja immer das Gleiche, ne? Deswegen war hier erstmal der Clou, diese Anfangsvision wird erstmal nicht aufgelöst und wir sehen auch nicht die Dame, die da in den 50er, 60er Jahren diese Vision hat, sondern plötzlich sehen wir eine junge Frau jetzt in der Echtzeit, die diese Vision hat, beziehungsweise einen Traum. Das war schon mal was Neues, fand ich positiv, ne, dass sie da halt wirklich...
Genau, also was du meinst, es wird nicht aufgeklärt, dass sie die alle rettet, das wird erst später tatsächlich aufgeklärt.
Genau.
Hat jetzt bloß nur um die Geschichte einmal komplett zu erzählen und mal mit aufgenommen gleich zu anfangen.
Genau, weil dann nämlich rauskommt, das ist ihre Großmutter und ihre Eltern, also das ist dann alles, das geht jetzt so sehr ins Detail, aber zum Beispiel ihre Eltern sind auch getrennt.
Ich wollte bloß nochmal anreißen, dass der aktuelle Film sich halt darum dreht, dass halt die Frau dann doch relativ jetzt zu Anfang des Films dann, weil sie aus dem Haus gelockt wird, doch umkommt. Und ab da kann sich der Tod dann endlich der aktuellen Familie widmen, die ja gar nicht hätte existieren dürfen, wenn die Katastrophe damals passiert wäre.
Richtig. Gut, dass du das nochmal erwähnst. Und das sind dann wieder so ein paar Sachen, über die man vielleicht Stirn runzeln könnte. Zum Beispiel, der Film heißt ja diesmal Bloodlines. Und genauso ist es. Ihre Großmutter quasi, die sucht sie ja dann auf, die sagt ja dann, der Tod hat es auf unsere Familie abgesehen. Das ist diesmal neu, weil sonst sind es ja immer die Leute, die in das ganze große Unglück verwickelt werden und die dann gerettet werden, die sind ja quasi schon tot. Die sind ja im Plan des Todes erfasst. Dieses Unglück wird verhindert.
Ist ja auch der erste Teil, wo jetzt mal Generationen auch eine Rolle spielen, weil der Tod konnte ja in den anderen Teilen seine Arbeit eigentlich immer vollrichten. Jetzt wurde er ja gestoppt, weil die Dame sich ja tatsächlich 60 Jahre lang dem Tod widersetzt hat, konnte der Tod an der Stelle nicht weitermachen. Und das hatten wir in den anderen Teilen halt nicht.
Dann ergibt es natürlich auch Sinn, dass die Familie ausgerottet werden muss, weil sie war ja schwanger zum Zeitpunkt des Unglücks. Und sie wäre ja definitiv in der Vision gestorben, also auch ihr ungeborenes Kind. Dadurch, dass sie dann aber alles aufgelöst hat und alle gerettet hat, hat sie auch quasi ihr Kind oder ihre Kinder, gebären können. Und die sind ja faktisch auch alle tot. Und da macht es natürlich Sinn, warum es der Tod auf die Familie abgesehen hat, weil die hätten ja niemals geboren werden sollen.
Genau, genau. Da räumt er dann halt ordentlich auf. Ich finde hier sehr gut, der Film spielt sehr gut selbstironisch mit sich selbst. Das finde ich sehr, sehr gut. Besonders diese eine Szene. Übrigens, man muss hier wieder die, ich bin drauf reingefallen und habe die berühmte Horrorfilmregel vergessen. Wenn du nicht siehst, dass einer wirklich stirbt, dann ist er nicht tot. Und das war hier auch der Fall mit dem Typen aus dem Piercing-Studio. Ja. Da spielen die sehr gut mit diesen ganzen Andeutungen, jetzt stirbt er, jetzt stirbt er, jetzt stirbt er. Und am Ende kommt tatsächlich eine kleine Überraschung, dass er gar nicht stirbt, sondern jemand anders. Und er deswegen nicht stirbt, weil er nicht blutsverwandt ist, weil irgendeiner in der Familie rumgehurt hat. Das ist so ein kleiner Mini-Twist. Der große Twist, finde ich, fehlt hier in dem Film so ein bisschen. Eine schöne Sache mit Tony Todd gibt es noch.
Also Tony Todd, wer jetzt nicht weiß, wer es ist, das ist dieser Bestatter, der in fast allen Filmen mitmacht. Tony Todd ist ja im November letzten Jahres gestorben. Der
in fast allen oder wirklich in allen? Der macht in allen mit, oder?
Nee, stimmt. Also im vierten ist er definitiv nicht dabei. Im dritten sieht man ihn nicht. Da ist er auf der Achterbahn, da ist doch so ein riesiger Teufel so am Eingang.
Diese Teufelsstimme.
Genau, er spricht den im Original. Und im fünften war er dann wieder dabei. Also kann sagen, man sieht ihn im ersten, zweiten und fünften. Und jetzt im sechsten. Und der war ja schwer krank. Und der sieht dann dementsprechend auch, weil es wirklich sein letzter Film ist, ja, auch schwer gezeichnet aus. Und hat hier wirklich seine letzte Filmrolle. Man kennt ihn zum Beispiel ja auch aus hier, ja, einer von Dime und Bamians Lieblingsfilmen, ne? Candyman's Fluch?
Candyman, ja, Lieblingsfilm nicht, aber ich mag ihn, der hat eine schöne Atmosphäre, einer der besten Filmmusiken, finde ich, für Horrorfilme. Auch absolute Filmempfehlung, Candyman's Fluch.
Ich kenne ihn hauptsächlich aus einer der besten Star Trek Deep Space Nine Episoden, oder nicht sogar eine der allerbesten Star Trek Episoden. Da spielt er quasi von einem Charakter in der Serie die erwachsene Version in einem alternativen Universum und... Also, ich weiß, du magst keinen Star Trek und du wirst dieser Folge auch niemals eine Chance geben, weil du auch gar nicht verstehen wirst, worum es geht, weil es ist Anfang der vierten Season. Aber da liefert er so eine emotionale Darstellung ab, also Hut ab, was er da damals gemacht hat. Ja, und ich sag mal so, wir fanden den Film, wir haben uns gut unterhalten. Also, Final Destination Film hat mich bis jetzt, bis auf der vierte Teil, der ist ja wirklich die Katastrophe, immer gut unterhalten.
Ja.
Ich glaube, Abzüge kann man definitiv machen bei der Computergrafik. Das CGI ist wirklich teilweise Katastrophe, gerade da am Anfang mit diesem Tower, ne, also hier mit diesem Restaurantturm. Dann, auch ungewohnt für den Film, fand ich, er ist sehr dialoglastig. Also, was er macht,
stimmt.
Er nimmt sich Zeit für die Figuren. Also, er hat mir diese Familie nahegebracht. Es gibt dann wirklich...
Genau, das ist mir auch aufgefallen. In keinem Teil sind die Charaktere so tief wie in diesem. Sonst hat man immer so die üblichen Jugendlichen, die am Anfang irgendwas vorhatten und dabei passiert die Katastrophe und dann werden die halt umgebracht. Jetzt geht man sehr, sehr tief in die Familie und in die Charaktere rein, was ich teilweise ein bisschen langatmig finde. Und wie ich schon gesagt habe, es ist ja, also alle, die in dem Restaurant gerettet wurden, die mussten ja vom Tod auch umgebracht werden, der Reihe nach. Und da hat man nicht einen Kill gezeigt. Man hat es nur gesagt, sie hat irgendwie so eine Grafik angefertigt, also hier die üblich an die Wand, die mit den Linien und mit den Schnüren, wie man das früher, oder wie man das bei der Polizei so macht. Hat sie bloß angedeutet, der ist gestorben, der ist gestorben, der ist gestorben, der ist gestorben, aber man hat nicht einen einzigen Kill gezeigt. Man hätte da zumindest so eine kleine Montage machen können, während sie so erzählt, wer so alles umgebracht ist, so die Kills irgendwie hintereinander hätte schneiden können. Es hätte auch gut zu dem selbstironischen Stil des Teils gepasst, finde ich. Da hat man ein bisschen was verschenkt.
Ja, jetzt wo du es sagst, so eine Montage, wenn sie das erzählt, alle wurden dahin gerafft. Wie so wirklich so in so einer aneinanderfolgenden Bildreihenfolge man sieht, wie die alle kreativ ums Leben kamen. Vielleicht hat es das Budget nicht hergegeben, vielleicht hat es auch zu sehr abgelenkt oder zu sehr das gestreckt. Ja, man weiß es immer nicht, man ist ja nicht drin, ne, als Filmmacher. Aber ich fand ihn wirklich, nach so vielen Jahren fand ich es gut gemacht. Auch gerade diese Sache mit dem, jetzt ist mal eine Familie dran, deswegen auch Bloodlines. Fand ich eine erfrischende neue Idee. Am Ende ist es halt trotzdem Final Destination Film. Und einerseits ist dieses, dass man sich Zeit für die Charaktere nimmt. Also da wird dann auch thematisiert, dass die Mutter sich damals getrennt hat von dem Vater und dass die dann ohne Mutter aufgewachsen sind. So, darüber wird halt gesprochen, das wird gezeigt und das wird auch nicht nur kurz
angerissen. Und die Spannungen in der Familie werden auch sehr deutlich gezeigt. So, die Mutter, die echte Mutter, denn die neue Lebenspartnerin, mit der er zusammen ist, da kriselt es ja ein bisschen.
Richtig.
Das wird tatsächlich thematisiert, ja.
Ich finde, das ist einerseits ein was Gutes, andererseits habe ich mich so dabei erwischt, wo ich so dachte, irgendwie, ja, ist ja gut und schön, aber wann stirbt mal wieder einer, weißt du? Also, es ist dann teilweise lange Leerlauf zwischen den Kills.
Das ist wohl wahr, das ist mir auch aufgefallen. Und ich finde ihn tatsächlich, die Idee fand ich aber tatsächlich, wie du auch sagst, mit der Familie halt ganz gut. Auch mit der, der Kill, der Main-Kill, sag ich mal, in der Vergangenheit spielt, ist eine gute Idee. Und eigentlich ein ganz schöner Abschluss. Ich muss mich übrigens bei dir noch entschuldigen, Thomas. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Also, ich fand die letzte Szene in dem Film so ein bisschen albern, weil da entgleist ein Zug. Und der Zug, glaube ich, der ungelogen, der mäht 6-7 Familienhäuser weg. So, ja. Und kurz bevor er bei den Akteuren ankommt, die vorhin fliehen, sagt der eine so, oh, das war knapp. Und da dachte ich so, das war knapp, 6-7, eine Katastrophe ist gerade passiert, 6-7 Einfamilienhäuser sind wahrscheinlich mit den Bewohnern umgemäht worden. Und da sagt er, nur weil die zwei da überlebt haben, das war knapp. Und da habe ich mich, das wollte ich dir unbedingt mitteilen. Und in dem Moment habe ich die eigentlich in den Final Kill gequatscht. Ich habe den auch nicht mitbekommen und wahrscheinlich, weil ich dich da voll gequatscht habe, du auch nicht.
Doch, doch, ich habe ihn dir noch gesagt, ne? Weil es gibt eine schöne Referenz auf den zweiten Teil.
Ach, das war hier diese mit, da war der Baumstamm, ne?
Ja, jetzt hast du es doch gespoilert. Also, es gibt diese schöne Referenz. Die Baumstämme aus dem zweiten Teil spielen wieder eine Rolle. Oder beziehungsweise ein Laster, der Baumstämme geladen hat. Generell hat man so ein paar schöne Easter Eggs drin. Wir haben bestimmt noch nicht mal alle gesehen. Aber der eine, der nicht zur Familie gehört, ich sag mal so, der ist ja tätowiert. Und wenn man an das Cover denkt vom fünften Teil, da sieht man ja so einen Totenschädel, der so durchbohrt wird von so Stahlteilen, so von Stahlzylindern, ja. Und er hat einen riesigen Totenschädel auf seinem Bauch tätowiert und wird dann von hinten, ja, von so einem zusammengefalteten Rollstuhl durchbohrt. Und das war in meinen Augen eine Referenz auf dieses Cover von dem fünften Teil, weil das dann genauso aussah wie das Filmposter.
Und da sind bestimmt ganz viele, auf die wir nicht geachtet haben. Bestimmt ein Film, den man, wenn man sich den bestimmt noch ein paar Mal anguckt, wo man bestimmt das ein oder andere noch entdecken kann.
Ja klar, man muss dazu sagen, wir haben ja in der ersten Reihe gesessen und deswegen, oh Gott, ja. Also der Film hat sich ja quasi auf so ein Netz heute komplett entfaltet, was ein bisschen nervig war, aber trotzdem, ich freue mich, den nochmal zu sehen, wenn er jetzt dann irgendwann mal, weiß nicht, im Stream ist oder irgendwo sonst
erhältlich. Wenn er irgendwann mal auf ProSieben kommt.
Ja, oder auf Tele5, keine Ahnung. Ja. Ja, nee, aber ich muss sagen, war mal wieder ein schönes Filmerlebnis, also von mir Daumen hoch.
Auf jeden Fall, ja, von mir auch. Nicht der beste Teil, der beste bleibt bei mir der fünfte, aber der reiht sich irgendwo direkt dahinter ein.
Und ich denke mir mal, Olli, also die Kritiken, die waren ja wirklich sehr, sehr gut zu dem Film. Ja, ich habe auch einen Podcast gehört hier von filmstarts.de. Da hat der eine zumindest gesagt, das ist für ihn die neue Nummer 1. Also die haben alle Filme gerankt und er hat gesagt, der sechste ist für ihn der neue. So weit würde ich jetzt nicht gehen, also ist für mich jetzt nicht die Nummer 1, aber er ist schon.
Machen wir jetzt nur im Final Destination-Universum oder er sagt, das ist für ihn die absolute Nummer 1 aller Filme dieser Welt?
Final Destination. Genau, sie haben alle Filme der Welt gerankt, Olli. Alle.
Der Podcast. Okay, in einem 30 Minuten YouTube-Video.
Der Podcast geht 8 Monate.
Ja, okay, also da würde ich ihn auch nicht auf die 1 heben, aber da ist bei mir auf jeden Fall die Teil 5 von, war die Kinoüberraschung und der Twist halt für mich deutlicher und größer. Aber er war auf jeden Fall unterhaltsam und würdigt ein würdevolles Ende dieser Reihe.
Genau. Was wir vielleicht irgendwann nochmal machen, vielleicht in unserer kleinen Sonderfolge. Du hast ja gerade erst alle Teile wieder auf Netflix gesehen, ne?
Ja.
Vielleicht könnte man das auch mal machen, so, dann machen wir so ein Ranking. Also wir ranken auch die Filme und von jedem Film nennen wir unseren Lieblingskill und die Anfangssequenz können wir auch ranken. Also welche finden wir am besten, wenn du weißt, was ich meine.
Das ist eine gute Idee. Da habe ich tatsächlich auch schon eine Idee im Kopf.
Genau, da kannst du ja mal Gedanken machen. Das wird natürlich nicht morgen sein, ne? Aber vielleicht irgendwie machen wir uns da mal Gedanken und ranken das und dann holen wir das mal in einer anderen Morningshow nochmal nach.
So machen wir's. Für heute soll es aber gewesen sein, oder?
Das soll es für heute gewesen sein. Vielen Dank, Olli, dass du heute den langen Weg auf dich in unser Hauptstadtstudio genommen hast. Und,
ach, Benjamin, sehr gerne, bei dem schönen Wetter.
Genau, Benjamin, der räumt ja gerade die 100 auf, deswegen ist er heute ausgefallen. Der wird aber sicherlich morgen wieder hier mit am Tisch sitzen und mir heißen Kaffee ins Gesicht schütten.
Das freut mich, das werde ich mir dann tatsächlich mal anhören.
Ja, das ist mir klar. So, na denn, Olli, du musst jetzt aber auch, glaube ich, Schluss machen, weil du hast ja alle Hände voll zu tun mit unserem Live-Auftritt am 21.09.2025 im Maschinenhaus.
Wer noch keine Karten hat, ich glaube, es gibt noch 4 Karten. Also greif zu.
Ja, genau. Also macht das Ding voll, ja. Selbst wenn ihr nicht die 3 Fragezeichen mögt, aber uns mögt, lohnt es sich. Und selbst wenn ihr, weiß ich nicht, in Österreich, in Polen oder, weiß ich nicht, in Finnland lebt, ein Besuch in Berlin lohnt sich immer. Und wenn ihr dann noch uns auf der Bühne seht, ich glaube, das ist das Highlight eures Lebens.
Ja, kann man jetzt drüber. Aber dafür ist die Sendung jetzt zu kurz. Aber was Thomas damit sagen will, kauf die scheiß letzten 4 Karten, verdammt nochmal.
Genau, wir haben keine Lust mehr, diese scheiß E-Mail zu bekommen von der Dame, die das verwaltet, mit keine Veränderung.
Ja, genau. Ansonsten ja, einen schönen Tag noch.
Alles klar, tschüss, bis morgen, tschüss.
Eine Rotz- und Wasserproduktion. Ihr habt Anregungen, Lob oder Kritik? Dann immer her damit. Schickt zum Beispiel eine WhatsApp-Nachricht an 0157 520 11294. Oder ihr meldet euch über Instagram bei die_zentrale, Rotz- und Wasser-Podcast oder die.rasende.hängematte. Ihr könnt aber auch ganz einfach auf der Website vorbeischauen, rotzundwasser-podcast.de. Und wer darüber hinaus noch eine kleine oder auch große Spende loswerden möchte, schaut sehr gerne mal bei Patreon vorbei. Dort erwartet euch dann auch exklusives Fan- und Bonusmaterial. Also, meldet euch!